Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Ein spannendes Motorradwochenende liegt hinter uns. Der größte Preis von Tschechien in Brünn. Dort wurde er ausgetragen und in der MotoGP-Klasse, in der Moto2 und in der Moto3. Da gab es jeweils drei wirklich packende Rennen, die einiges zu bieten haben und die wir jetzt für euch nochmal aufdröseln hier mit unseren Experten, unseren Kollegen von motorsporttotal.com, mit Gerald Dierenberg und mit Ruhm Zimmermann. Hallo ihr beiden.
Hallo, servus.
Ihr wart vor Ort in Brünn, habt euch das Ganze hautnah auch in der Boxengasse angucken können. Ruben war sogar stimmlich zu hören. Natürlich als Kollege von Eurosport ist er ja auch noch aktiv und kommentiert dort die Moto3. Von daher haben wir zwei echte Experten hier, die euch alles Wissenswerte rund um den großen Preis von Brünn liefern können. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der größten Klasse an, mit der MotoGP-Klasse. Und das war ja ein wirklich packendes Rennen, ein perfektes Finale, was sich Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo und Marc Marquez dort geliefert haben. In der Reihenfolge sind sie am Ende auch ins Ziel gekommen, aber das musste sich alles erst so ein bisschen herauskristallisieren, denn Gerald, das Rennen an sich fing erstmal komplett taktisch an, weil nämlich die Reifenwahl bei den Temperaturen in Brünn ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend war.
Ja, du sprichst es an, ja. Es war extrem heiß das ganze Wochenende, wie in ganz Europa. Und bei Asphalttemperaturen von fast 50 Grad, ja, vor allem in den Trainings war es extrem heiß. Am Renntag war es ein bisschen kühler, aber trotzdem waren die Reifen, das Reifenmanagement natürlich im Fokus. Und alle Fahrer mussten auf die Reifen aufpassen. Und dadurch hat sich natürlich ein taktisches Rennen ergeben, ja. Und interessant war an dieser Geschichte diesmal, dass Dovizioso sehr viele Führungskilometer abgespult hat. Er hat das Tempo angegeben, weil oft sieht man bei Dovizioso, dass er sich zurückhält, in dieser Gruppe mitfährt, dann vielleicht auf Platz 3, 4, 5 herumfährt und dann, wenn es für ihn passt und er die Reifen gut geschont hat, dann in den letzten Runden zuschlägt. Hier hat aber das Tempo schon relativ lange diktiert und bestimmt. Gleichzeitig Lorenzo, ja, ein ganz anderes Tempo angeschlagen als normalerweise, weil eigentlich hätte jeder erwartet, dass er vom Start weg die ersten 8, 9 Runden anführt und danach er zurückfällt eventuell, ja, und dann vielleicht nur 4., 5. wird. Er hat sich ein bisschen zurückgehalten und war am Ende immer noch super stark dabei, ja, und hat eben auch von einer neuen Taktik gesprochen. Auf der anderen Seite Marc Marquez, der eben Dritter geworden ist. Da haben viele geglaubt, dass er eigentlich auch hinter Dovizioso wartet und dann vielleicht am Ende zuschlägt und wegzieht. Das ist eben nicht passiert. Also er ist auch dann am Ende ein bisschen taktisch gefahren. Es war sein 100. MotoGP-Rennen und er hat gemeint auch, ja, er muss jetzt ein bisschen die Erfahrung auch einsetzen und er hat die Führung in der Weltmeisterschaft wieder vergrößert mit dem dritten Platz und war ein bisschen überraschend, dass er am Ende dann wirklich nicht mehr die letzten 5, 6 Runden voll angegriffen hat und gesagt hat, ich gehe jetzt voll auf den Sieg. Aber er hat die WM-Führung ausgebaut, ja, einen dritten Platz mitgenommen und eben auch, ja, er hat das Big Picture im Blick gehabt, ja, die Weltmeisterschaft und eben auch da wieder taktische Geschichte. Trotzdem war es spannend und spektakulär bis zum Schluss, ja.
Ruben, war das taktischste Rennen der Saison bisher aus deiner Sicht?
Ich glaube, wir haben in dieser Saison schon ein paar taktische Rennen gesehen. Also auch wenn ich ganz an den Saisonstart zurückdenke in Katar, als, glaube ich, auch bis 5 Runden vor Ende, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr alle eigentlich sich sehr zurückgehalten haben. Da war ja Johann Sarko an der Spitze, hat das ganze Rennen eigentlich angeführt und dahinter haben alle nur gewartet, weil sie wussten, okay, entscheidend werden halt die letzten Runden und Sarko wurde dann noch zurückgereicht. Ich weiß gar nicht, wo er am Ende gelandet ist. Ich glaube auf Platz 7 ungefähr. Also das war auch schon ein sehr taktisches Rennen. Natürlich jetzt in Brünn auch wieder. Ich finde aber bei aller Taktik darf man auch nicht vergessen, dass es trotzdem ein extrem spektakuläres Rennen war. Also taktisch setzt vielleicht der eine oder andere jetzt gleich mit langweilig. Das war es halt in diesem Fall überhaupt nicht, weil das Feld einfach vorne an der Spitze bis zur letzten Runde, bis ins Ziel so eng zusammen war. Das war halt sehr, sehr enge Duelle, auch Rad an Rad gesehen haben. Im Ziel hatten wir dann die ersten drei innerhalb von weniger als 4/10. Es war, habe ich irgendwo gelesen, dann auch eines der engsten Finishes, das es jemals gab in der MotoGP. Ich glaube, irgendwo Top 10 hat sich das Ganze einsortiert. Ja, und wir haben natürlich da vorne drei Fahrer auch gehabt mit Dovizioso, Lorenzo, Marquez, die nicht umsonst zur absoluten Weltspitze zählen und sich eben auch immer trotz dieser Härte, die teilweise in den Zweikämpfen drin war, immer genug Platz gelassen haben. Und ja, das hat einfach Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und was die Taktik des Rennens angeht, so ein bisschen der Leidtragende der ganzen Sache war Valentino Rossi, der am Anfang auch vorne mitgekämpft hat und dann aber so nach der Hälfte des Rennens abreißen lassen musste. Er war im Gegensatz zu den anderen Fahrern nicht mit dem härtesten Vorderreifen unterwegs, sondern mit dem Medium-Vorderreifen. Und das hat dann am Ende, ja, beziehungsweise nicht am Ende, sondern eigentlich schon Mitte des Rennens, wahrscheinlich den Unterschied gemacht, dass er eben nicht aufs Podium fahren konnte. Nichtsdestotrotz auch von Valentino Rossi, das muss man glaube ich auch dazu sagen, mit Platz 4 wieder mal ein ordentliches Rennen. Also gerade für einen jetzt fast 40-Jährigen, der wirklich Woche für Woche immer wieder abrufen kann, immer wieder vorne mit dabei ist, auch wenn es dieses Mal fürs Podest nicht ganz gereicht hat. Auch von ihm wieder mal eine klasse Leistung.
Würdest du trotzdem sagen, dass er im Reifenpoker sich vielleicht verpokert hat, weil er war einer von 4 Fahrern, die auf diese Medium- und Hard-Kombination gesetzt haben? 17 Fahrer, darunter das gesamte Podium, hat er auf Hard-Hard gesetzt.
Verzockt ist, glaube ich, in dem Fall immer ein bisschen schwierig, weil wir natürlich auch nicht genau wissen, ob Valentino Rossi überhaupt mit diesem härteren Vorderreifen hätte fahren können, ob es die Yamaha überhaupt zugelassen hätte. Das ist halt immer von außen schwierig zu sagen. Ich glaube, dass Valentino Rossi mit all seiner Erfahrung im Endeffekt mit Sicherheit aus seiner Sicht die für ihn richtige Reifenmischung gewählt hat. Er wird es nicht ohne Grund gemacht haben. Er hat ja auch, so wie alle anderen Fahrer, das ganze Wochenende über verschiedene Mischungen ausprobiert und ist dann eben zu dem Schluss gekommen, dass die für ihn am besten gepasst hat. Wie gesagt, es ist von außen immer ein bisschen schwer zu beurteilen. Sicherlich hatten die anderen durch die Reifen einen Vorteil, das ist ganz klar. Nur wir wissen eben nicht, wie es bei Rossi gelaufen wäre, wenn er mit diesem härteren Vorderreifen tatsächlich gefahren wäre.
Wie würdest du das einschätzen, Gerhard?
Ja, am spannendsten wäre gewesen, wenn der Maverick Vinales ins Ziel gefahren wäre, weil der hätte sich für den weichen Hinterreifen entschieden. Während eben, wie du es angesprochen hast, der Großteil des Feldes mit dem harten Hinterreifen gefahren ist. Und das wäre echt interessant gewesen zu sehen, was er machen hätte können. Ja, weil das ist natürlich eine komplett konträre Reifenwahl. Johann Zarco hat auch den weichen Hinterreifen gewählt und ist Siebter geworden am Ende. Aber effektiv muss man doch festhalten, dass Yamaha hier einfach die dritte Kraft nur war. Ja, also Ducati und Marquez mit Honda waren hier doch deutlich stärker. Ja, also ich glaube nicht, dass das hier Yamaha auch unter den besten Bedingungen oder irgendwie eine Chance gehabt hätte, hier diese drei zu schlagen. Ja, also das ist schon die bittere Wahrheit, ja, für alle Yamaha-Fans, ja, und am Montag war eben jetzt noch Testtag gestern, ja, und ich war dann am Abend bei Valentino Rossi und habe mir angehört, was er gesagt hat, und er hat gesagt, ja, wir haben viel herumgetüftelt und Details herumgespielt, small details, aber sie haben nichts gefunden, ja, während Honda jetzt dann schon das neue Motorrad testet fürs nächste Jahr, während Ducati mit neuen Chassis herum experimentiert, ja, und bei Yamaha kommt halt nichts, ja, und das ist schon eine bittere Pille, ja, die Valentino hier schlucken muss, ja, und ich glaube, am Montag am Abend war er schon einfach ein bisschen frustriert, ja, dass hier nichts weitergeht, ja.
Der Doktor aber immer noch Zweiter in der WM-Wertung, 132 Punkte, aber du sagtest es schon, Gerald, der Vorsprung hat, oder von Marc Marquez, der wurde ausgebaut, der liegt mit 181 Punkten am Vorsprung, an der Spitze. Ruben, Gerald sagte gerade, wenn Vinales das Rennen beendet hätte, das konnte er ja nicht, weil er in der ersten Runde gleich in einen Unfall verwickelt war, der von Stefan Bradl verursacht wurde. Um diesen Unfall, da gab es unheimlich viel Ärger am Wochenende. Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen.
Da gab es in der Tat eine Menge Ärger drum, weil ein Sturz ist natürlich sowieso immer schlecht. Und wenn du dann gleich in der ersten Runde stürzt und dann auch noch unverschuldet, so wie es eben Bradley Smith und Maverick Vinales gegangen ist, die halt einfach von Stefan Bradl da, auf gut Deutsch gesagt, abgeräumt wurden, ist man natürlich auch dementsprechend sauer dann. Stefan Bradl hat da ziemlich viel Kritik für abbekommen. Es waren sich eigentlich alle Fahrer einig, dass er der Auslöser war dieses Sturzes. Ist von außen auch wieder schwer zu beurteilen, weil es ausgerechnet von dieser entscheidenden Szene keine wirklich guten Kameraaufnahmen gibt. Also es gibt eine Aufnahme, die man auch am Sonntag im Fernsehen gesehen hat, bei der nur zu sehen ist, wie die drei abfliegen. Da ist der Auslöser also gar nicht auszumachen. Da gibt's eine Perspektive noch aus der Sicht von Andrea Dovizioso, also die Kamera nach hinten gerichtet von seinem Motorrad aus. Da sieht man dann schon, dass Bradl auf jeden Fall der Auslöser ist, dass er derjenige ist, der stürzt und dann eben die anderen beiden mit aufsammelt, wie man so schön sagt. ob da jetzt Pradl vorher irgendwo noch einen Schlag bekommen hat, hat er selber auch gesagt, weiß er nicht, kann sein. Mhm. Er hat sich jetzt gestern auch nochmal dazu geäußert und gesagt, er nimmt diese Schuld schon auf sich. Aber er hat auch gesagt, er will jetzt nicht alleine der Depp sein, auf gut Deutsch gesagt, weil ihm wurde da auch nicht wirklich viel Platz gelassen. Er wurde auch ein bisschen eingeklemmt. Am Ende gab es keine Strafe dafür. Ich denke, das geht auch in Ordnung, weil man sieht ja auch im Fernsehen, wie eng das dazugeht in der gerade in der Startphase. Und ich habe es ja auch vorhin schon gelobt, wie eng an der Spitze am Ende Dovizioso, Lorenzo und Marquez gegeneinander gefahren sind und es eben trotzdem keinen Kontakt gab. Es ist eben nicht immer zu vermeiden. Das kann passieren in der Startphase, besonders wenn da eben über 20 Motorräder so eng aufeinander oder aneinander angereiht fahren. Insofern bin ich da schon bei den Rennkommissaren auch, die gesagt haben, es ist ein normaler Rennunfall. Vielleicht mit einer Tendenz hin etwas mehr Schuld für Stefan Bradl. Insofern kann ich das auch nachvollziehen, aus besagten Gründen, dass die anderen Fahrer da ein bisschen sauer sind auf ihn und ein bisschen schlecht zu sprechen. Aber im Endeffekt kann es passieren und ich glaube, wir sehen fast in jedem Rennen, auch in dieser Saison, in der ersten Kurve, irgendwo eine Berührung, irgendwo ein Sturz. Ist halt ärgerlich, wenn es jetzt gerade ihm passiert als Wildcard-Starter, da würde man ja eigentlich denken, gut, sollte man sich vielleicht besonders zurückhalten und eben den Stammpiloten nicht noch wichtige WM-Punkte wegnehmen sozusagen, aber es war keinesfalls Absicht von ihm und ich glaube tatsächlich, er selber ärgert sich auch am meisten darüber.
Cal Crutchlow sieht das ein bisschen anders, der wird zitiert mit den Worten, er war komplett außer Kontrolle und er hat letztlich auch eine Frage aufgeworfen, die du ja eben auch schon so ein bisschen angerissen hast, Ruben. Gerald, die möchte ich an dich mal weitergeben. Sollen Testfahrer oder solche Wildcard-Fahrer in Zukunft überhaupt noch Rennen fahren dürfen, weil Crutchlow auch kritisiert, ja, die dürfen dann fahren und dann wollen sie sich unbedingt zeigen, dann wollen sie sich empfehlen und dann schießen sie einfach auch übers Ziel hinaus?
Ja, ist eine schwierige Frage, ja. Im Endeffekt würde ich auch sagen, dass es ein Rennunfall war und natürlich ist es jetzt einfacher, von den anderen Fahrern den Finger auf den Stefan zu zeigen, weil er eben ein Wildcard-Starter ist und jetzt hier sein zweites Rennen in diesem Jahr gefahren ist mit dem Ersatz für Morbidelli am Sachsenring davor. Da kann man natürlich leicht den Finger zeigen und sagen, ja, er fährt ja fast nie Rennen, hat nicht die Erfahrung, er ist nicht ganz in diesem Rhythmus drinnen. Ja. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass das entscheidende Kriterium ist, dass wir am Sachsenring auch einen Unfall in der ersten Runde hatten, ja, mit drei Fahrern, jetzt wieder, und das sind schon gefährliche Situationen, ja, wenn du hernimmst, es wird so viel für die Sicherheit getan, von der Ausrüstung, von den Helmen, mit den Airbags in der Kombi, die Auslaufzonen, da wird geschaut, dass alles okay ist, dann die Airfences und so weiter. Aber was man einfach im Motorradsport das Gefährlichste ist, wenn jemand zum Beispiel, wenn das Fell eng zusammen ist und jemand stürzt, der Hintere kann nicht ausweichen und fährt drüber, ja, über den Fahrer, ja. Das ist die gefährlichste Situation, die es gibt. Und da gibt es bis heute keine Sicherheitseinrichtung, die so eine Situation verhindern könnte. Und die Startphase, wenn das Feld so eng beisammen ist, ist natürlich das Gefährlichste überhaupt im gesamten Rennen. Und dass hier so extrem hart und aggressiv gefahren wird, wie gesagt, das war zum Beispiel auch schon am Sachsenring der Fall, es war auch schon bei anderen Rennen der Fall, wo gerempelt und gedrückt wurde und so weiter. Das ist, glaube ich, die entscheidende Problematik. Was auf der anderen Seite auch wieder damit zusammenhängt, was wir ganz am Anfang der Sendung gesprochen haben, über die Reifen. Ja, du musst am Anfang in eine relativ gute Position kommen, dann kannst du deine Taktik fahren, deine Reifen verwalten. Ja, und wenn du in der vorderen Gruppe mitfahren kannst, dann fährst du dort mit. Wenn du dort den Anschluss verlierst in den ersten Runden, dann bist du weg und das fährst du nicht mehr zu, weil wenn du es dann zufahren musst, dann verschleißt du die Reifen so stark, dass du nachher dann keine Chance mehr hast, da in dieser Gruppe irgendwas zu tun. Ja, das heißt, du musst dich gleich am Anfang in der ersten Runde oder vor allem in den ersten Kurven nach dem Start in eine starke Position bringen, um dann in einem Zug zu sein, wo du einfach mitfahren kannst. Ja. Und das erklärt auch zum Teil, warum hier so aggressiv gefahren wird in den ersten Runden. Ja. Es haben dann doch alle Fahrer gemeint, okay, ja, es ist Racing und so und jeder fährt hart, ja. Und andere Fahrer haben gestern zum Beispiel gemeint, wenn jetzt der Bradl nicht in diese Lücke gefahren wäre, dann wäre ein anderer Fahrer da reingefahren. Ja, es geht eben so zu. Ja. Ob sich die Fahrer da untereinander mal in der Sicherheitskommission austauschen und ein Gentleman Agreement finden, dass man vielleicht in der ersten Runde doch ein bisschen mehr auf sich Rücksicht nimmt, ja, das bleibt abzuwarten, ja, weil im Endeffekt sind sie alle wieder Racer. Also es ist eine Gratwanderung, das Ganze, finde ich, ja.
Ruben, wie würdest du dich da positionieren, weil Crutchlow auch gesagt hat, naja, es hat einen Grund, warum die Testfahrer Testfahrer sind. Die sind eben einfach nicht gut genug und sollten eigentlich vielleicht auf dem hohen Niveau dann doch nicht fahren, weil sie eben diese Punkte, die Gerald eben angesprochen hat, dann vielleicht einfach auch in der Hitze des Gefechts oder wegen Übermotivation einfach nicht umsetzen können.
Ja, ohne Cal Crutchlow da jetzt was Böses zu wollen, aber ich sag mal, er ist jetzt auch nicht unbedingt als Pilot bekannt, der relativ wenig stürzt. Ja, also ich hatte da zufällig jetzt heute auch noch ein altes Video gesehen von 2014 war es, wo die Situation umgekehrt war, wo Cal Crutchlow in einer Situation Stefan Bradl mal abgeräumt hat. Insofern, sowas kommt halt vor. Und ich meine, wir kennen auch alle Cal Crutchlow, der ja immer für einen derben Spruch auch gut ist und sich da auch relativ klar dann positioniert. Ich glaube, dass auch die Testfahrer mehr als genug Talent haben, um diese Rennen mitzufahren. Also ich meine, bei Stefan Bradl besteht da meiner Meinung nach sowieso überhaupt kein Zweifel dran. Wir reden hier von einem ehemaligen Weltmeister in der Moto2. Dass der gut genug ist, in der MotoGP zu fahren, er stand ja auch in seiner Zeit als Stammfahrer auf dem Podium. Da besteht eigentlich für mich überhaupt kein Zweifel dran. Es gibt vielleicht eher ein paar andere Fahrer in der MotoGP weiter hinten im Feld, wo man sagen würde, gut, ob die jetzt wirklich das nötige Talent haben, das steht auf einem anderen Blatt. Aber jetzt grundsätzlich zu sagen, Testfahrer sollen nur Testfahrten erledigen und haben während der Rennen nichts zu suchen, finde ich auch grundsätzlich nicht ganz richtig, die Aussage, weil ich glaube, auch wenn man sich in diese Testfahrer hineinversetzt, für die ist es auch ein riesiges Highlight, das hat Stefan Bradl auch selbst nochmal gesagt und deswegen ärgert ihn das ja auch so sehr, dass das passiert ist, weil er hat eben nicht so oft diese Gelegenheit, wirklich auch mal ein Rennen mitzufahren und sich mit den besten Piloten der Welt auch auf der Strecke dann zu messen. Insofern finde ich persönlich diese Wildcard-Einsätze eine tolle Sache, gerade eben auch für die Testpiloten, wie für einen Stefan Bradl oder einen Michele Pirro beispielsweise bei Ducati, der sich das auch absolut verdient hat. Ich fand es ganz interessant tatsächlich, was Gerald noch gesagt hat im Hinblick auf diese Startphase während der Rennen. Es ist tatsächlich so, dass man eben schauen muss, einfach nicht den Anschluss zu verlieren. Ein gutes Beispiel dafür ist eben Maverick Viñales, den es ja auch getroffen hat am Sonntag. Der hat schon so viele Plätze verloren in der Anfangsphase in diesem Jahr. Und bei dem hat man dann ganz oft gesagt, er hatte eigentlich gegen Rennende den Speed der Spitzengruppe, aber da war er halt schon zu weit weg, weil er halt am Anfang nur auf Platz 10 irgendwo war, weil er beim Start so viele Positionen verloren hat. Und auch da muss ich dann halt wieder sagen, auch dafür habe ich dann Verständnis für die Fahrer, wenn sie halt sagen, okay, ich muss jetzt einfach ein gewisses Risiko eingehen in dieser ersten Runde, weil sonst bin ich weg vom Fenster, sonst habe ich am Ende halt keine Chance mehr. Da hat Gerald natürlich absolut recht, das ist eine gefährliche Situation, wenn die Fahrer wissen, sie müssen jetzt attackieren, weil sonst ist es im Prinzip schon zu spät, ums Podium oder sogar den Sieg mitzukämpfen. Aber andererseits macht es natürlich auch so ein bisschen den Reiz aus. Diese erste Runde ist immer das größte Chaos, das größte Spektakel. Und gut, in dem Fall haben wir jetzt auch das Glück gehabt, dass sich keiner schwerer verletzt hat. Und ich glaube, insofern sollte man dann auch da die Jungs frei fahren lassen, so wie sie es für richtig halten.
Cal Crutchlow war wahrscheinlich auch einfach hauptsächlich sauer darüber, dass eben bei diesem Unfall neue Teile kaputt gegangen sind an seiner Honda, die er dann eigentlich in Österreich dann nochmal zum Einsatz bringen wollte. Das funktioniert jetzt natürlich nicht. Das mag vielleicht seine etwas harsche Reaktion dann auch noch erklären. Zum Abschluss, Gerald, vielleicht nochmal, was hat am Ende aus deiner Sicht den Ausschlag für Andrea Dovizioso gegeben, dass er sich in diesem engen, packenden Finish, in diesem Finale dann letztlich durchgesetzt hat?
Ja, er war einfach cool drauf, ja, und er hat seine Taktik perfekt durchgezogen und es war einfach ein ganz, ganz wichtiges Rennen für ihn, vor allem nach den ganzen Rückschlägen in den vergangenen Wochen. Mit Österreich wartet jetzt ein Rennen, wo er eigentlich der Top-Favorit ist. Und Dovizioso hat gestern nach den Testfahrten sogar gesagt, dieser Doppelsieg für Ducati war ein Zeichen für Marc Marquez, dass Ducati da ist und noch nicht aufgegeben hat und so. Also es bleibt spannend, ja. Also Ducati hat sich jetzt zurückgemeldet, Österreich kommt, ja, da sind sie Top-Favorit. Ja, also da kann auf jeden Fall der nächste Doppelsieg kommen. Ja, also ich denke schon, dass wir die gleichen drei Gesichter am Podium sehen werden. Ja, und vielleicht, wenn Dovizioso hier wieder gewinnt, ja, dann kann er wieder ein paar Punkte gut machen. Vielleicht Valentino Rossi näher kommen. Ja, er ist noch 19 Punkte hinter Valentino. Aber P2 wird für Valentino Rossi in der WM realistischer, wenn er eben auch in Österreich diese Leistung umsetzen kann.
Rom, wie siehst du den Doktor im nächsten Rennen? Wie siehst du die Favoritenlage allgemein?
Also für Rossi wird sicherlich in Spielberg ganz schwer werden. Das hat Gerald ja gerade auch schon gesagt. Und da sind sich, glaube ich, auch alle einig, dass Ducati als haushoher Favorit nach Österreich fahren wird. Und sie haben natürlich auch mit Dovizioso und Lorenzo zwei Fahrer, die ja schon in dieser Saison auch gezeigt haben, dass sie Rennen gewinnen können. Dovizioso jetzt gerade wieder von Lorenzo, haben wir es ja auch in Mugello und Barcelona schon gesehen. Ob es wieder ein Doppelsieg wird, ich halte die Chance für relativ groß tatsächlich. Marquez ist auch in Spielberg stark, das haben wir im Vorjahr gesehen. Und das Problem von Yamaha und Valentino Rossi ist natürlich, dass sie selbst auf den Strecken, auf denen sie eigentlich historisch gesehen immer gut waren, in diesem Jahr Probleme haben. Und Spielberg ist jetzt eine Strecke, auf der sie historisch gesehen eher schwach unterwegs waren. Das heißt, da spricht eigentlich alles gegen sie am nächsten Wochenende. Also Podium wird, glaube ich, wenn ich das richtig einschätzen kann, ganz, ganz schwer. Was natürlich alles über den Haufen werfen könnte, wäre, wenn es vielleicht am nächsten Wochenende regnet. Ich hatte vorhin schon mal geschaut, Freitag ist Regen angesagt. Also das Training zumindest könnte da ein bisschen beeinflusst werden. Samstag und Sonntag ist die Regenwahrscheinlichkeit eher gering. Und wenn alles trocken bleibt, wenn es normal über die Bühne geht, sehe ich das ähnlich wie Gerald, dass wir wahrscheinlich wieder die gleichen drei Jungs auf dem Podium sehen werden. Aber gut, also diese Saison hat ja auch schon ein paar Überraschungen mit sich gebracht. Insofern, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir in Spielberg doch völlig überraschend einen ganz anderen Piloten oben.
Weil du Regen angesprochen hast, Ruben. Ja, ja, es könnte tatsächlich regnen, vor allem Freitag, Samstag. Und Spielberg ist für Motorradfahrer eine relativ nicht so die allersicherste und beste Rennstrecke. Die Fahrer haben das schon öfters kritisiert. Und gestern nach Testende haben wir ein paar Fahrer gefragt, ja, es könnte regnen. Und Spielberg, wie siehst du das im Regen? Ja, und alle haben gemeint, hoffentlich regnet es nicht, weil das wird sehr kritisch. Es haben auch ein paar Fahrer gemeint, wenn es regnet, fahren wir nicht. Also sollte es hier wirklich regnen, dann könnte das eine große Diskussion nach sich ziehen unter den Fahrern. Und aus Sicherheitsgründen könnte es durchaus sein, dass dann die Fahrer sagen, wir fahren nicht im Regen. Das liegt daran, wir haben das voriges Jahr oder vor zwei Jahren gesehen, da hat es mal im Training geregnet und in der Moto2-Klasse und da sind reihenweise die Fahrer in der Bremszone von Kurve 1 gestürzt und ausgerutscht, auch Kurve 2. Die Leitplanken stehen relativ nahe an der Strecke, vor allem Kurve 1 statt Zielgerade. Die Auslaufzone ist asphaltiert und auch jetzt nicht die größte. Das heißt, wenn du dort stürzt, dann rutschst du wie auf Glatteis und schlägst eigentlich dann irgendwann, auch wenn sie lang ist, in die Airfences dort ein. Crutchlow meinte gestern, wir bremsen so extrem hart und extrem spät, dass du dann schlagartig wegrutscht, wenn es dort nass ist und es einfach nicht sicher ist. Ja, also sollte es da regnen, dann könnte es da durchaus einen Fahrerboykott geben. Ja, also warten wir mal ab, was hier passiert. Ja.
Sind wir gespannt, werden wir auf jeden Fall dann besprechen hier bei uns auf meinsportradio.de bei unserer Zusammenfassung des nächsten Rennens in der MotoGP. Und wir sind noch nicht am Ende der heutigen Besprechung, denn wir haben ja die Moto2 und die Moto3 noch und auch die besprechen wir noch mit den Kollegen Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com. Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Kommen wir zur Moto2 und blicken wir zunächst mal auf den Endstand. Miguel Oliveira, der Portugiese, hat sich durchgesetzt gegen die Phalanx der Italiener vor Luca Marini und Francesco Bagnaia. Hat er den Sieg in Brünn feiern können. Ruben, das war ein absolut spektakulärer Zweikampf, den sich Oliveira vor allen Dingen mit Marini dann am Ende noch geliefert hat.
Ja, und da sollte man tatsächlich dann auch Francesco Bagnaia nicht vergessen. Also es war eigentlich sogar ein Dreikampf bis zum Ende. In meiner Erinnerung tatsächlich mit das spannendste Moto2-Rennen bisher in diesem Jahr, wird Gerald sicherlich gleich bestätigen. Wir hätten uns natürlich aus deutscher Sicht gewünscht, dass vielleicht Marcel Schrötter auch da vorne mitfahren kann. Der war das ganze Wochenende über schnell. Auch im Qualifying hatte er eine gute Ausgangsposition. Hat dann leider gleich am Start ein paar Positionen verloren und auch danach dann nie wirklich diesen Anschluss mehr finden können an diese Spitzengruppe. Platz 7 dann am Ende für ihn. Er jagt weiter diesem ersten Podium hinterher. Er hat jetzt wieder gezeigt, dass er eigentlich schnell genug ist, zumindest auf einer Runde, um es mit diesen Jungs aufzunehmen. Aber halt im Rennen, das war so ein bisschen das, was ich auch vorher befürchtet hatte, gibt es halt einfach Fahrer mit Oliveira, mit Bagnaia, die einfach in dieser Saison ja grundsätzlich sowieso schon schnell unterwegs sind. Und jetzt eben an diesem Wochenende auch mit Luca Marini, der bisher eigentlich sein bestes Rennen in der Moto2 gezeigt hat. Und es zeigt auch einfach, wie hoch die Qualität ist, die dieses Jahr in der Moto2 unterwegs ist. Und ich glaube, da können wir uns noch auf ein paar spannende Rennen freuen.
Gerald Oliveira hat gesagt, er hat sich wie in einer Pizza gefühlt und meinte wahrscheinlich in der Calzone, weil er so umringt war von Italienern, aber da hat er sich gut behauptet.
Ja, absolut. Also das war echt, der fahrische Klasse hat sich da am Ende durchgesetzt, ja, in der letzten Runde, in der letzten Kurve vor allem, ja, wie Oliveira dann noch Marini im Schach gehalten hat, das war echt der große Klasse, es war knapp, eng, spannend. Und fahrische Klasse hat sich durchgesetzt, klar. Bagnaia wurde ein bisschen aufgehalten mit Baldassari im Zweikampf und war dann am Ende nicht mehr ganz dran, um dann noch einen Angriff zu reiten. Mit Oliveira und Bagnaia haben wir eben zwei Fahrer, die hier um die WM kämpfen und wir nächstes Jahr in der MotoGP haben werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich die beiden vor allem dann im nächsten Jahr auch MotoGP schlagen werden. Ja, also es war schon eine sehr coole Geschichte. Ja. Und mit Marini, Dritter am Sachsenring, Zweiter in Brünn. Das logische Resultat wäre, dass Sieg ist in Spielberg. Ja. Also warten wir ab. Und das Coole ist, Marini ist ja der Halbbruder von Valentino Rossi und fährt auch jetzt fürs Team von Valentino Rossi. Und natürlich fährt er natürlich hier Motorrad-WM und ist da reingekommen und so weiter, weil er der Halbbruder von Valentino Rossi ist. Aber jetzt überzeugt er mit Leistung. Und das ist schon cool, ja, was er hier gezeigt hat. Und die logische Entwicklung wäre der Sieg in Spielberg. Ja. Marcel, ja, da ging es leider total rückwärts. Ja. Am Freitag schnellster, dann im Qualifying nicht in der ersten Reihe und im Rennen dann auch retour gefahren. Er meinte, er hatte das Gefühl nicht ganz, ja, am Rennen, das hat nicht ganz gepasst, aber sie müssen sich schon überlegen, warum du am Freitag schnellster bist und danach geht es nur mehr rückwärts, ja. Vielleicht haben sie hier im Team ein paar kleine Details verstellt am Motorrad, was in die falsche Richtung gegangen ist. Also das müssen sie schon analysieren, ja, weil das Potenzial war auf jeden Fall da für mehr, ja, vielleicht sogar ums Podium mitzukämpfen oder so, ja, wenn man sich vor allem den Speed am Freitag angesehen hat.
Ruben Schrötter, Marcel Schrötter vermutet auch, dass es vielleicht ein bisschen am Wetter, an den Temperaturen gelegen hat, dass man da vielleicht auch falsche Werte dann für das Setup, für das Rennen benutzt hat. Wie würdest du das kommentieren?
Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil die Temperaturen am Sonntag, also am Renntag, in allen Klassen ein bisschen niedriger waren. Wie viel da das letztendlich dann wirklich ausgemacht hat, ist immer die Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir am Samstag, da hatte die Moto2 ja ihr Qualifying als letztes, also die letzte Session des Tages, da hatten wir Asphalttemperaturen von mehr als 50 Grad. Gefahren sind sie dann am Sonntag um 12.20 Uhr, also deutlich früher zum einen und zum anderen war es sowieso ja auch noch relativ bewölkt am Sonntag, sprich ein bisschen kühler. Das heißt, deutlich niedriger Asphalttemperaturen als am Samstag und auch als am Freitag davor. Insofern kann es natürlich wirklich sein, dass man da vielleicht beim Setup ein bisschen daneben gegriffen hat, aber das ist halt immer so eine Situation, wo man dann auch fairerweise sagen muss, das war für alle gleich. Also die sind alle bei gleichen Bedingungen gefahren, am Freitag, Samstag, Sonntag. Und das heißt, wenn man da tatsächlich daneben gegriffen haben sollte, hat Gerald ja auch gerade schon gesagt, ist das eher was man dann teamintern tatsächlich klären muss, warum hat es bei den anderen gepasst und warum hat es halt bei uns nicht gepasst? Das ist eigentlich das Fazit der ganzen Geschichte.
Wenn wir auf den WM-Stand gucken, da ist Marcel Schrötter momentan auf Rang 10, dann also zwei Plätze nach oben gerutscht. An der Spitze Miguel Oliveira mit 166 Punkten vor Francesco Bagnaia, 164 Punkte und dritter Alex Marquez mit 113 Punkten. Gerald Marquez gestürzt in Brünn. WM-Traum angesichts von neun ausstehenden Rennen noch nicht erledigt, aber der Abstand wird größer.
Ja, also definitiv. Das ist ein Zweikampf zwischen Oliveira und Bagnaia um die WM. Ich glaube nicht, dass Alex Marquez hier eingreifen kann. Vor allem hat er in diesem Jahr noch gar kein Rennen gewonnen. Ja, und das ist, der Zug ist abgefahren. Und wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, das wird ziemlich, ziemlich spannend und ziemlich cool zwischen Bagnaia und Oliveira. Und wir dürfen uns dann, wie gesagt, freuen, wenn die nächstes Jahr in der MotoGP fahren, weil ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, was die beiden machen können, weil sie nächstes Jahr in der MotoGP auch in sehr guten Teams fahren werden. Also das sind echt Talente, die uns noch viel Freude bereiten werden in den nächsten Jahren.
Und Freude hat uns am Wochenende auch das Rennen in der Moto3-Klasse gebracht, denn das war auch unheimlich spannend. Am Ende setzte sich Fabio Gianantonio durch vor Aaron Canet und Jakob Kornfeil. Die haben das Podium unter sich ausgemacht und es war der erste Grand Prix-Sieg für Gianantonio. Du hast das Ganze kommentiert für Eurosport. Du hattest ja auch das Rennen in Le Mans schon kommentiert, als Gianantonio sich auch schon als Sieger wähnte, nachträglich aber eine Zeitstrafe gekriegt hat. Jetzt hat es endlich für ihn geklappt.
Ja, jetzt hat es endlich für ihn geklappt. Das war eigentlich das, wo sich dann nach dem Rennen auch alle einig waren. Der Kerl hat es verdient. Er hat es in Le Mans schon verdient gehabt, diese Zeitstrafe, die er damals bekommen hat. Von vielen, auch von uns, sehr, sehr kritisch gesehen, vor allem, weil er dadurch den Sieg tatsächlich verloren hat. Jetzt hat er seinen ersten Sieg und wir wissen ja auch alle, was so ein erster Sieg im Kopf dann auch bei einem Fahrer auslösen kann. Werden Sie ja sicherlich gleich auch noch kurz auf den WM-Stand zu sprechen kommen. Ich habe nach dem Rennen gesagt und bin eigentlich tatsächlich auch der festen Überzeugung, der kann dieses Jahr jetzt nochmal richtig angreifen, auch was die Weltmeisterschaft angeht. Denn wenn er jetzt wirklich diese Gewissheit hat, ich kann auch Rennen gewinnen, weil konstant war der Kerl die ganze Saison über eigentlich schon. Weil wenn er jetzt noch dieses Wissen hat, dass er Rennen gewinnen kann, das macht ihn halt für seine Gegner auch nochmal diesen entscheidenden Ticken gefährlicher. Das heißt, das ist einer, den sollte man dieses Jahr auf jeden Fall noch auf der Rechnung haben. Und der große Verlierer des Wochenendes natürlich Jorge Martin, der, muss man ja jetzt sagen, ehemalige WM-Spitzenreiter, der sich am Freitag verletzt hat im Training an der linken Hand, das Rennen dann nicht mitfahren konnte. Und das ist eine Verletzung, die kommt für ihn eigentlich zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt, weil wir eben diese Back-to-Back-Situation haben, heißt zwei Rennen in zwei Wochen. Und jetzt läuft er halt Gefahr, nicht nur dieses Rennen in Brünn zu verpassen, sondern eben auch am nächsten Wochenende in Spielberg nicht dabei zu sein. Das soll sich jetzt in den kommenden Tagen dann entscheiden, ob er es versuchen wird, in Österreich zu fahren. Das hat natürlich die ganze Weltmeisterschaft nochmal komplett durcheinander gewirbelt. Und ich glaube, dass Jorge Martin fahrerisch in diesem Jahr eigentlich der stärkste Pilot ist. Da sind sich auch fast alle einig. Nur er hatte jetzt schon drei Stürze in diesem Jahr, zwei davon unverschuldet. Jetzt kommt noch die Verletzung dazu. Also es scheint so ein bisschen alles nicht wirklich in seine Richtung zu laufen. Das ist jetzt eine ganz knifflige Situation für ihn. Gut, er ist immer noch dran. An der WM-Führung bis auf drei Punkte an Bezzecchi. Aber das wird auf jeden Fall jetzt nochmal richtig spannend.
Bezzecchi vorne mit 133 Punkten, Martin 130 Punkte und Dritter Fabio Gianantonio 116 Punkte. Gerald, Gianantonio hatte nach dem Sieg gesagt, das hieß in den letzten Runden für mich Shampoos oder Kiesbett, weil es eben alles so eng beieinander war.
Ja, absolut. Ja. Also er hat hier alles gegeben und er war davor 10-mal schon auf dem Podest, aber mit dem Sieg hat es noch nicht geklappt. Und eine interessante Geschichte möchte ich dazu noch erzählen von der Pressekonferenz nachher. Die Gianantonio ist mit etwas mehr als 1,75 sehr groß für ein Moto3-Motorrad, eigentlich zu groß. Ja. Das fängt an, wie er sich hinter der Verkleidung verstecken muss. Ja, natürlich hat er auch das höhere Gewicht, ja, als andere Fahrer, die nur 1,65 zum Beispiel groß sind. Und das wirkt sich in der Moto 3 extrem aus, ja, weil die Leistung der Motorräder eigentlich gleich ist, ja. Und er hat gesagt, ja, er gibt alles, auch abseits kann er teilweise nichts essen, ja, und isst nur einmal am Tag, damit er ja kein Gewicht zunimmt, ja, weil das wäre wieder ein Nachteil. Und es ist einfach hart und schwierig, und er leidet da teilweise auch drunter. Also man sieht da, was im Hintergrund diese jungen Fahrer hier alles dafür tun müssen, wenn du groß gewachsen bist, ja, unter dieser Körpergröße leidet zum Beispiel auch ein Nicolo Pulega, ja, der in diesem Jahr eigentlich gar nichts mehr auf die Reihe bringt, ja, weil er einfach zu groß ist, ja, für das Motorrad. Und die Gianantonio hat gemeint, er hofft unbedingt, dass es nächstes Jahr in die Moto2 geht, wo ihm mehr Leistung ist, da fällt dieses Körpergewicht nicht mehr so ins Gewicht, ja, auf dem Motorrad wie jetzt in der Moto3. Und er hat sich das absolut verdient, ja. Und wenn man so viel im Hintergrund tut und Sacrifices bringt und so, dann ist das schon verdient, ja. Und es ist echt toll, dass er jetzt hier mal gewonnen hat, ja.
Toll war auch das, was Philipp Oettl oben über weite Strecken gebracht hat. Der hatte einiges auch an Führungskilometern abgeleistet.
Ja, das war einerseits toll. Andererseits haben wir so ein bisschen das Gleiche, was wir auch gerade in der Moto2 schon über Marcel Schrötter gesagt haben. Man muss halt einfach wirklich diese Frage stellen. Bei Philipp Oettel war es das Gleiche, war am Freitag der Schnellste. Wenn du dann am Ende im Rennen nur Achter wirst, ist halt auch wieder die Frage, ja, ist es wirklich genug? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass man auch im Team selbst sich ein bisschen mehr erhofft hat. Philipp Oettel gehört zu den erfahrensten Piloten in der Moto3 und eigentlich erwartet man, glaube ich, auch intern von ihm, dass er regelmäßig mitkämpfen sollte, zumindest um die Top 5, ums Podium. Es stimmt, das hat er in diesem Rennen über lange Strecken getan, nur es war so ein bisschen das Problem, was er schon öfter hatte, nämlich dann in den letzten zwei entscheidenden Runden, wenn alle wirklich die Ellenbogen ausfahren, wenn es richtig hart zur Sache geht, dann ist er der Pilot, der immer so ein bisschen zurückstecken muss und immer ein paar Plätze verliert. Das hatten wir am Sachsenring auch schon, als er auch vorne mit dabei war und dann auch am Ende Achter geworden ist. Das hatten wir beispielsweise in Austin, Texas, wo er auch ums Podium gekämpft hat, auch am Ende den Kürzeren gezogen hat. Also das ist so ein bisschen sein Problem momentan. Er kann das schon da vorne mitfahren, nur wenn es dann wirklich auf gut Deutsch gesagt um die Wurst geht, zieht er halt zu oft noch den Kürzeren. Er hat dieses eine Rennen gewonnen dieses Jahr in Jerez. Da hat er es perfekt umgesetzt. Da hat er dann auch in der letzten Runde diese Führung verteidigt gegen Bezzecchi. Aber ansonsten ist es einfach zu oft noch der Fall, dass er es eben nicht dann auch bis zum Ende durchziehen kann. Das ist ganz klar, was woran er arbeiten muss. Und natürlich sollte man das jetzt auch nicht kaputt reden. Das ist ein gutes Ergebnis. Er hatte eine Sekunde Rückstand im Ziel auf den Sieger. Das ist nichts. Insofern auf jeden Fall ein gutes Rennen grundsätzlich von ihm. Aber es müsste eben genau wie bei Marcel Schrötter eigentlich nach diesem Wochenende, wo er am Freitag der Schnellste war, na, es hätte eigentlich ein besseres Ergebnis rauskommen sollen.
Gerald, wie siehst du das? Ja, du sprichst das an, ja. Eine Sekunde Rückstand, ja, das Motorrad war siegfähig, ja. Und er ist Achter geworden. Damit liegt es am Fahrer in der letzten Runde oder in den letzten zwei, drei Runden. Punkt, ja.
Wie siehst du seine Möglichkeiten in Österreich, da jetzt nachzulegen?
Österreich ist so ein bisschen sein Heimrennen vom Philipp, ja, weil er in Bayern wohnt und es nicht so weit weg ist. Die KTM hat echt einen guten Durchzug vom Motor her. Also die Honda-Piloten haben da schon immer wieder gesagt, dass sie sich schwer tun auf den Geraden oder Beschleunigungsstücken. Und in Österreich gibt es da genug. Also er war letztes Jahr am Podium in Spielberg und ich glaube schon, dass hier einiges möglich ist. Nur, wie gesagt, von der Technik her, er hat ein Motorrad, das gewinnen kann, aufs Podium fahren kann. Er muss es dann halt als Fahrer umsetzen. Und zuerst muss es im Qualifying umsetzen, wo er immer wieder Schwächen hat. Und dann eben im Rennen. Ja, aber das. Ich glaube, in Spielberg hat er schon Chancen, wieder ums Podium mitzufahren. Ja, und ich würde ihm wünschen, dass er es auch schafft.
Und wir drücken die Daumen und werden das natürlich verfolgen. Auch hier bei uns auf meinsportradio.de werden es im Nachgang dann wieder zusammenfassen. Dann wird euch der Kollege Andreas Thies an dieser Stelle wieder begrüßen. Ich sage für heute auf jeden Fall vielen Dank an unsere beiden Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Vielen Dank an Gerald Dernbeck und an Ruben Zimmermann. Vielen Dank euch beiden und viel Spaß in Spielberg.
Dankeschön, Servus und bis zum nächsten Mal.
Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.